Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Zunächst ein kurzes persönliches Wort. Dankeschön, dass es so eine Uldi mit mich einladet. 49er Baujahr, aber ich habe die Gemeinde seit Anfang begleitet. Weiß noch, mit dem ersten Telefonanruf von Clemens Erbacher und durch alle Höhen und Tiefen mit begleitet, freue mich, dass ich hier predigen darf, euch Gottes Wort sagen darf. Und das will ich gerne tun mit einem Abschnitt aus der Apostelgeschichte. Zweites Kapitel gehört eigentlich schon nach Pfingsten. Wir sind ja erst am Sonntag nach Ostern. Aber ich denke, das ist eine Grundlagenpredigt eigentlich für das, was die Grundlage der Kirche ist. Wir singen auch vom Tempel. Und es geht heute um die vier Elemente geistlichen Lebens. Und da steht in der Apostelgeschichte Kapitel 2, nachdem der Heilige Geist ausgegossen war und gewaltig Bewegung gekommen ist und Petrus gepredigt hat. Die nun sein Wort an, also Petrus hat gepredigt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und die nun sein Wort annahmen, das Wort des Petrus, ließen sich taufen. Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem, was einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Im Gebet sprechen. Lieber Heiland Jesus Christus, seit du auf der Erde gewesen bist und seitdem du deinen Heiligen Geist ausgegossen hast nach deiner geschehenen Erlösungstat am Karfreitag und zu Ostern, seitdem geht dein Wort unablässig durch die Welt. Die ersten Jünger durften es verkünden und auch wir heute hier durften dein Wort hören. Danke, dass du es uns segnen willst an unseren Herzen. Lass es uns unseren Glauben stärken und der Freude und Erkenntnis in der Wachstum zunehmen. Amen. Vier Elemente geistlichen Lebens. Wer das Glück hat, ich darf mich dazu zählen, mal nach Norwegen reisen zu können, da sollte sich eine faszinierende Sehenswürdigkeit nicht entgehen lassen. Den berühmten, ich sag's mal norwegisch, Preikestolen. Auf Deutsch Prediger, Stuhl oder Kanzel. Diese Kanzel ist beeindruckend, an ca. 700 Meter senkrecht aus dem Lysefjord bei Stavanger. Herausragender Felsen. Dann erreicht man vom Parkplatz aus nach einer zweistündigen Tour, bergigen Tour. Und was man dann oben erlebt, wenn man noch vom Steigen außer Puste ist, das treibt einem zart beseiteten Gemüt noch einmal Schweißperlen auf die Stirn. Ein etwa 25 mal 25 Meter großes Plateau ohne jedes Geländer. Kein Mäuerchen, kein Zaun, kein Geländer, nichts, keine Leitplanke, gar nichts. Und das, obwohl es 700 Meter senkrecht hinuntergeht. Man will es nicht glauben, und doch ist es so. Kein Geländer, keine Sicherung, nichts. Die meisten fragen natürlich zuerst, gibt es da keine Unfälle und ist da nicht schon viel passiert und was weiß ich nicht alles. In Deutschland kennt ja gleich die Bürokratie angerannt. Ne? Klar. Aber die gleichmütige Antwort der Einheimischen lautet, nein. Wieso? Wer es bis hier hoch, kein Problem. Wer es bis hier hoch geschafft hat, da passt dann auch noch auf. Pastor Edwards erzählte mir, dass er also nach vorne gerobbt ist und dann so über den Rand geguckt hat. Ich habe die Jugendlichen anders erlebt, aber das erzähle ich jetzt nicht. Es ist ein Geheimnis, das ich noch nicht ergründen konnte, wieso dort trotz der großen Gefahr so wenig passiert. Was in Deutschland, in bergigen Gegenden, an Brücken, Felsen, Aussichtspunkten, Bauwerken, Naturdenkmalen und so weiter, da gibt jedes Geländer, jede Sicherung oder an der Autobahn jede Leitplanke ein ungemein beruhigendes Gefühl. Und dann denke ich, denk das mal an eine Postkarte, die ich mal vor Jahren in die Hand gedrückt bekam, hat mich sehr bewegt. Da ist ein Felsen drauf, mit dem Geländer, und Männern, die da hochlaufen. Und der Spruch, die Gebote Gottes sind das Geländer am Abgrund unseres Lebens. Die Gebote Gottes sind das Geländer am Abgrund unseres Lebens. Oder seine Regeln, seine Ordnungen. Unser alter Mensch, der alte Adam in uns, den wir alle noch haben, auch als Getaufte, empfindet die Gebote Gottes bedauerlicherweise meist nicht als Hilfe, die uns vor Lebensgefahr bewahren wollen, sondern als Einengung unserer Freiheit. Doch diese Sicht hat er nicht von Gott, sondern von seinem Gegenspieler, dem Diabolos, sagt das Neue Testament, dem Durcheinanderwerfer, dem Feind Gottes, dem Lügner von Anfang. Christen, die ihrem himmlischen Vater vertrauen und wissen, dass er sie liebt und alles zu ihrem Besten fügt und auch sagt und tut, die werden sich über seine Ordnungen oder Anordnungen nicht ärgern und noch viel weniger über sie hinwegsetzen. Vielmehr haben sie, wie der Beter von Psalm 1, vielleicht ist er euch gewärtig, Lust am Gesetz des Herrn und sinnen über seinem Gesetz Tag und Nacht. Und hier ist nicht das Gesetz im engeren Sinne gemeint als das, was Gott erlaubt und verbietet, sondern da ist gemeint das Wort Gottes. Das Wort Gottes in seiner ganzen Fülle, in Gesetz und Evangelium. Und von solchen Menschen heißt es dann in demselben Psalm, der sich also nach seinem Wort sehnt, der über seinem Gesetz sinnt, der dazu Lust hat, dieser Mann oder diese Frau ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Diesen Psalm auswendig zu lernen, neben dem Psalm 23, eine lohnende Sache. Und damit das wohl gerät, was wir als Christen, als Gemeinde, als Kirche tun, sollten wir beharrlich festhalten. Wie man auch das beständig bleiben, was hier steht, bei Lukas übersetzen könnten. Das beharrlich festhalten, was Gott in seinem Wort von uns erwartet. Es sind vier Grundvoraussetzungen, vier Elemente, die für unser Christenleben unverzichtbar sind, wenn wir uns nicht in große Gefahr begeben wollen. Eben wie so ein Geländer. Lukas nennt sie uns in seinem Text aus der Apostelgeschichte und legt uns ans Herz: Haltet beharrlich die vier Grundvoraussetzungen, die vier Elemente des geistlichen Lebens fest. Erstens die Lehre der Apostel. Zweitens die Gemeinschaft. Drittens das Brotbrechen. Viertens das Gebet. Also keine Angst, ich will jetzt nicht methodistisch hier irgendwie was ausbreiten, systematisch, sondern einfach so die vier Punkte zu merken. Haltet beharrlich fest die Grundvoraussetzung, das erste, die Lehre der Apostel. Zu Pfingsten, wir gehen uns mal 6 Wochen weiter, da hatte Gott Wunderbares getan. Die unerschrockene Predigt des Apostels Petrus, Den hatten ja im Hof des Hohenpriesters angesichts der Soldaten und einer einfachen Magd sein ganzer Mut verlassen, sein Bekennermut. Diese Predigt bewirkte bei den Zuhörern Aufwachen, Erschrecken, Umkehr, einen Neuanfang in ihrem Leben. Sie waren bekehrt worden von der Ablehnung Jesu zum herzlichen Glauben an ihn. Und der Heilige Geist, den Gott über die betenden Jünger ausgegossen hatte und die Menschen, machte sie begierig, immer noch mehr über Jesus zu erfahren. Das ist bis heute so. Gottes Geist erschließt uns sein Wort auf immer neue Weise. Er macht uns Appetit auf dieses Wort, regelrechten Hunger. Und wenn du Hunger und Durst nach Gottes Wort verspürst, dann hat dir das der Heilige Geist geschenkt. Und wenn das mal nicht so sein sollte, wenn Dürrezeiten in deinem Leben kommen, dann solltest du anhaltend und beständig im Heiligen Geist beten. Und dieses Gebet wird Gott auf jeden Fall erhören, weil es nach seinem Willen und in seinem Sinn gebetet ist. Ist doch erstaunlich, dass die Apostel niemanden zu drängen brauchten. Hört doch Gottes Wort oder kommt zur Bibelstunde oder zum Gottesdienst oder zum Unterricht oder was auch immer. Die Menschen wussten, dass sie immer tiefer und fester im Glauben verankert werden mussten. Dass ihr Glaube Nahrung benötigte. Sie in Jesu Lehren und ihrer Umsetzung in ihrem Leben immer geübterer Sinne brauchten. Jesus hatte geboten: Werdet sie halten, alles, was ich euch geboten habe. Das konnten sie natürlich nicht am ersten Pfingsttag alles sagen. Und so führten sie die Christen Stück für Stück in Jesu Lehre ein und erklärten sie Tag für Tag ein Stück besser. Ich habe mich beim Durcharbeiten der Apostelgeschichte in der Bibelstunde Lengfeld immer gewundert, warum der Paulus in manchen Orten so lange geblieben ist. Ein Jahr, 2 Jahre in Korinth. Das war einfach nötig, weil die Menschen geübt werden mussten und von ihren alten Gewohnheiten lassen sollten und ins neue Leben eingeführt werden sollten. Und die Apostel machten es genauso. Die führten die Christen Stück für Stück in Jesu Lehre ein, erklärten sie jeden Tag ein Stück besser. Sie berichteten, was sie mit Jesus erlebt hatten. Sie überlieferten seine Predigten, seine Gleichnisse. Und sie wurden nicht müde zu lehren und die Gemeinde wurde nicht müde zu hören und zu lernen. Und die Frage bewegt uns wohl immer wieder. Ich denke auch euch hier in Würzburg. Wie kann eine Gemeinde oder eine Kirche, in der es Probleme gibt, und daran mangelt es ja nun wahrlich nicht, oder auch die Gefahr aufkommt schon, dass manches so zur Routine oder Gewohnheit wird, wie kann eine solche Gemeinde zu ihren Ursprüngen zurückkommen, lebendig werden? Das ist doch immer unser Wunsch, dass es lebendig zugeht, dass auch Leute angezogen werden davon. Wie kann Leben, neue frische Kraft einkehren? Und ich denke einfach nicht, indem man manches vorschlägt, sondern einfach nachschlägt im Wort Gottes, in der Bibel. Jeder für sich in der Stille oder alle gemeinsam. Die Bibel ist so ein lebendiges Buch. Unser Heiland will selber durch sein Wort mit uns reden. Durch den Heiligen Geist, der durch dieses Wort in unser Herzen kommt, unseren Glauben erneuern, will uns neu in die Buße, wir haben gerade das Beichtgebet gesprochen, uns zu neuer Erkenntnis und Gewissheit führen, uns Freude schenken an den Schätzen des Glaubens, uns trösten und aufrichten. Wir können und dürfen auf den Gebrauch seines Wortes nicht verzichten. Das ist es. Beste, was ich kenne, gegen Glaubenskrisen und Verzagtheit, gegen Zweifel und Traurigkeit. Und es geht ja dabei gar nicht nur um Wissensvermittlung, sondern Gottes Wort will, ich sag mal so, durchgekaut werden, wie Brot, dass sich seine Nährstoffe erschließen und dann in unserem Körper ihre Wirkung entfalten. Es soll unser geistlicher Hunger gestillt werden und wir sollen immer besser lernen, als Nachfolger von Jesus zu leben. Und was für ein Segen für uns, wenn es uns süßer als Honig wird, wie der Psalmbeter sagt. Wenn es uns zur täglichen Speise, zur Regel, zur Richtschnur wird. Und durch sein Wort will Jesus uns, denen immer noch der alte Adam anhängt, er will uns immer fester und gewisser und fröhlicher machen. Und er will uns stärken für unsere Anfechtungen, für unsere Nöte, die ja nicht ausbleiben. Er will uns die Richtung angeben. Und er will uns vorbereiten für die Menschen, denen wir sein Wort weitergeben dürfen. Wann und wo auch immer. Unser ganzes Leben bietet das immer wieder Gelegenheit. Wir kommen damit gar nicht zu Ende, den Segen von Gottes Wort für unser Leben auszumalen. Es ist für uns ebenso unentbehrlich wie tägliches Essen und Trinken. Und es ist Voraussetzung für das Zweite, für die brüderliche Gemeinschaft. Voraussetzung für wahre Liebe und brüderliche Gemeinschaft. Diese, wie es der Urtext sagt, diese Koinonia. Man kann es wiedergeben mit Anteil geben oder Anteil nehmen am Ergehen des anderen, an den Sorgen und Nöten unserer Mitchristen. Das ist die zweite unverzichtbare Grundvoraussetzung wirklich geistlichen Lebens. Paulus schreibt einmal im Römerbrief, keiner von uns lebt sich selber und keiner von uns stirbt sich selber. Wir gehören wie Glieder zu dem einen Leib, wo Christus das Haupt ist und einer dem anderen dient. Miteinander verbunden, unsichtbar durch den Glauben. Und wir dienen, ja, womit? Mit den Gaben, die wir empfangen haben, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. An solchen Stellen ist von Charismen die Rede, von Gnadengaben. Durch die baut Gott seine Gemeinde. Da schenkt er jedem andere Gaben, aber das ist da zum Dienst für die ganze Gemeinde. Was muss das für eine tolle Sache gewesen sein, als Petrus wegen seines Bekenntnisses zu Jesus ins Gefängnis musste und die ganze Gemeinde einmütig und anhaltend für ihn zu Gott betete. Was geschah, wissen wir aus der Apostelgeschichte. Gott sandte seinen Engel, der Petrus selber aus dem Gefängnis führte. Und als er da endlich draußen vor der Tür stand und einer nachschaute, weil es so klopfte, wollte sie es nicht glauben. Und der andere nicht, dass es der Petrus ist. Jesus hat auch uns verheißen, wo zwei oder drei eins werden, einmütig sind, worum sie bitten wollen, also in einträchtiger Gemeinschaft beten. Das soll ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Gemeinschaft in der Gemeinde suchen ist noch viel mehr als mit den Nachbarn in guter Gemeinschaft leben oder mit der Familie. Das heißt, sich ihre Sorgen anhören, die sie gerade als Christen haben. Oder auch selber Halt und Hilfe finden auf dem Glaubensweg, der manche Anfechtung für uns bereithält. Das ist der Segen dieser Koinonia, dieser Gemeinschaft. Sie blieben in der Gemeinschaft. Und es ging damals sogar so weit, dass Lukas berichtet, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Damit ist nicht gesagt, dass Christen den Privatbesitz abschaffen sollen. Das haben ja manche Ausleger in der Geschichte aus dieser Stelle herauslesen wollen. Es wird nur berichtet, dass Wohlhabende, und die haben es nicht gehört, ne? Es wird nur berichtet, dass wohlhabende Leute sagten und praktizierten, was mein ist, ist auch dein. An dieser Stelle dann ein Einwurf. Ich bin ja aufgewachsen unter einer kommunistischen Diktatur. Da wurde gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen Christen und Kommunisten? Wisst ihr es? Christen sagen, was mein ist, ist auch dein. Und Kommunisten sagen, was dein ist, ist auch mein. Wohlgemerkt, Enteignung gibt es unter Christen nicht. Wohl aber teilen, helfen. Nach Kräften, Not, Lindern, Gutes tun. Und das ist bis heute tragendes Element unter Christen und unverzichtbare Grundlage. Die empfangene Liebe von Jesus, so sehr hat Gott die Welt geliebt, die müssen wir weitergeben. Das will durch uns hindurch strömen dann zu den anderen. Das sieht bei jedem anders aus. Aber jeder Einzelne und jede Gemeinde geht den Weg durch diese Welt nicht allein, sondern in herzlicher Verbundenheit mit den Glaubensbrüdern und Schwestern. Und vom dritten Element geistlichen Lebens berichtet Lukas, sie brachen das Brot hin und her in den Häusern, nahmen die Speise mit Freuden und lauterem Herzen. Der erste Korintherbrief zeigt sehr schön, dass es damals offenbar üblich war, das Abendmahl mit dem gemeinsamen Essen in den Häusern zu verbinden. Den öffentlichen Gottesdienst, der für alle zugänglich war, feierte man in der ersten Zeit im Tempel, habe ich gelesen, weil nur er groß genug war, die ganze Gemeinde, über 3000, aufzunehmen. Aber die Abendmahlsgemeinschaft, die nur unter denen praktiziert wurde, mit denen man im Glauben einig war, die hielt man in den Häusern der Christen. Das setzte eine große Gastfreundschaft voraus, die damals bei den Christen offenbar selbstverständlich war. Wie sieht das bei uns aus? Sind wir beständig im Brotbrechen und nehmen Christi Leib und Blut unter Brot und Wein, so oft es uns möglich ist? Was für herrliches Zeichen schenkt uns Christus, sich selber, sein Leib, sein Blut, unter Brot und Wein. Ich bin da jedes Mal platt, wenn ich das darf, zum Abendmahl gehen und mir sagen zu lassen, dir sind deine Sünden vergeben. Ich lasse mir Predigt mal einen Vergleich. Manche meinen ja mit dem Abendmahl, naja, das kann doch warten. Einen großen Gastmahl an der Hochzeit, beim Geburtstag, da haben wir ordentlich zu, damit nicht die Gastgeber denken, naja, das hat es nicht geschmeckt. In geistlichen Sachen sind manche Christen wahre Hungerkünstler. Und wenn ich dann manchen Christen darauf anspreche und sage, sag mal, wann hast du das letzte Mal das Abendmahl besucht? Muss ich überlegen. Ich sage, weißt du, das bietet Gott an, der Verstärkung deines Glaubens. Und wenn du es so selten nimmst, dann hast du entweder keine Sünden mehr, was ich mir nicht vorstellen kann, oder es mangelt an Sündenerkenntnis. Und dann ist es erst recht nötig, dass du mal in dich gehst und wirklich mal dir von Gott sagen lässt, warum du es nötig hast, die Sünden vergeben. Die Taufe ist einmal da, da werden wir wiedergeboren durch den Heiligen Geist. Das Abendmahl immer wieder, weil es ja täglich vorkommt und dass wir nicht so leben und reden und handeln, wie Gott das sich gedacht hat. Und deswegen das Abendmahl, zur immer wieder Vergewisserung. Und ich weiß es von meinen Schwiegereltern, wenn die zum Abendmahl gingen, da haben sie vorher gefragt, ist alles in Ordnung zwischen uns? Ist die Schuld ausgeräumt? Als Grundvoraussetzung. Christus vergibt uns, wir vergeben einander. Das ist ein Element christlichen Glaubens. Damit bin ich beim vierten. Das vierte Element, da könnte man ganze Predigten alleine drüber halten. Das Gebet. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Ist es bei uns so, wie das damals bei den ersten Christen war? Von denen es heißt, sie waren täglich und stets beieinander einmütig im Tempel und lobten Gott. Wir haben es vor dem Eingang des Gottesdienstes gehört, wie wichtig schon dieses Lob und der Dank gegenüber Gott ist. Und das baut uns ja auch selber auf. Und es ist nicht nötig, dass man jeden Tag in die Kirche geht, aber dass man selber zu Hause immer wieder das Gebet praktiziert, auch feste Gebetszeiten hat. Das halte ich für eine ganz wichtige Sache. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, gibt es auch formulierte Gebete, die ich benutzen darf und wo ich mir helfen lassen darf, in meinem Gebetsleben auch treu zu sein. Ohne tägliches Gebet verkümmert unser geistliches Leben. Oder es verdient diesen Namen eigentlich gar nicht. Und da geht es nicht darum, viele Worte zu machen. Der Herr Christus selber warnt, plappert nicht unnütz wie die Heiden. Aber was würden wir, diesen Vergleich gebrauche ich sehr gerne, was würden wir von einem Kind halten, das nicht mit seinen Eltern spricht? Und wenn Kinder Gottes nicht mit dem himmlischen Vater sprechen, dann wird es bedenklich. Wir müssen mit Gott reden über unsere Schuld, über unser Versagen, über unsere Ängste oder auch unsere Sorgen. Und wir dürfen andere vor ihn bringen in der Fürbitte. Das ist so wichtig, für die anderen die Hände zu falten. Damit beginnt eigentlich christliche Fürsorge. Und vor allem ihn loben und ihm danken. Und dann geschieht, was der Vers 47 berichtet. Sie lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Vielleicht nicht in diesem Maße, wie das damals war, wie die Gemeinde wuchs. Und die kam ja auch dann in große Schwierigkeiten. Aber das ist die Grundvoraussetzung. Wenn das Evangelium wirkt, dass wir diese vier Elemente beachten. Und ich will das Bild am Schluss bringen. Das ist wie bei einem Rad, das so Speichen hat, damit die Kraft von der Achse auf die Lauffläche übertragen wird, braucht sie Speichen. Diese vier Grundelemente. Die Lehre der Apostel, Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Gebet. Amen.